DPU Podcast. Dentistry und Medicine innovativ denken. Herzlich willkommen. Mein Name ist Nick Pichler und als Host des DPU Podcasts spreche ich mit renommiertesten Expertinnen und Experten zum Thema Gesundheit für Körper, Geist und Seele. Heute habe ich einen der renommiertesten Experten zum Thema orale Gesundheit und Ernährung eingeladen, Universitätsprofessor Dr. Kurt Alt. Er ist Zahnarzt und Anthropologe und unterrichtet an der Danube Private University. Lieber Herr Professor Alt, herzlich willkommen.
Vielen Dank für die Einladung.
Das ist ja ein Thema, für das ich persönlich sehr brenne, dieses Ernährungsthema. Deswegen haben wir ja schon im Vorgespräch wirklich ganz, ganz, ganz interessanten Austausch erlebt. Also für mich ist jetzt mal am Anfang ganz wichtig zu klären, eine Kombination. Sie sind Zahnarzt und Anthropologe. Wie kam es denn dazu, bitte?
Ja, das ist eine ungewöhnliche Kombination, die man auch nicht studieren kann. Der Berufswunsch Zahnarzt oder Chirurg war sehr früh bei mir. Und ich habe mich dann für die Zahnmedizin entschieden, weil ich gerne was mit den Händen gemacht habe. Und mein Interesse war aber immer schon für die Archäologie. Und als ich dann fertig war mit dem Studium, habe meine Assistenzzeit hinter mich gebracht und habe mich dann niedergelassen in der eigenen Praxis, habe ich für mich beschlossen, mich nochmal einzuschreiben an der Universität. Das war dann in Freiburg, studiert habe ich in Berlin. Und für Archäologie und später dann auch für Ethnologie, habe dann auch Ethnomedizin gemacht und Anthropologie. Anthropologie kam erst zuletzt, weil der Archäologe per se ja nicht nach Bestattungen gräbt, sondern er gräbt nach den Hinterlassenschaften, die unsere Vorfahren hinterlassen haben. Und dann war ich natürlich auch auf Ausgrabungen und da kommen natürlich Knochen zutage. Ja, und dann die Kombination quasi Medizin und Archäologie beziehungsweise Anthropologie, die war dann ziemlich einmalig. Es gab einen einzigen Kollegen in Deutschland, der sowas gemacht hat. Und dann habe ich mich da entschieden, bin ins kalte Wasser gesprungen, habe tatsächlich die Praxis nach 5 Jahren aufgegeben. Und ja, und habe dann auch eine der ganz seltenen Professuren bekommen und habe dann 15 Jahre in Mainz in der biologischen Fakultät eben in diesem Fach Anthropologie gearbeitet.
Also Zahnarzt, eine Vernunftentscheidung am Anfang und danach wirklich eine Passionsentscheidung der Anthropologe. Und diese Kombination können Sie ja heute an der Danube Private University
ausleben. Ja, das ist ein großer Glücksfall.
Gut ausleben.
Das gab es eigentlich woanders nicht. Deshalb sage ich auch immer back to the roots. Also ich konnte die Familie Wagner begeistern für das, was ich mache. Es gab auch Kollegen, die mich da quasi eingeführt haben und gesagt haben, der wäre was für die DPU. Die DPU geht ja viele Wege, die andere Universitäten nicht beschreiten. Und ich habe dort das Riesenglück gehabt und bin ja jetzt auch schon seit 2011 dort. Seit 2014 dann ganz. 11 Jahre, das ist eine ganze Menge. Und wir merken das ja auch an unseren Alumni, die wir inzwischen auch haben. Ja. 2009 hat die Uni quasi begonnen. Sie erinnern sich an mich, erinnern sie sich immer, weil das Besondere war, was irgendwie an der DPU gelehrt wird. Ja.
Sie beschäftigen sich evolutionsbiologisch mit Fragen nach unserer Herkunft. Wie und warum wir krank werden und viele Menschen heute an sogenannten Zivilisationskrankheiten leiden. Was können Sie uns dazu sagen?
Ja, also es gibt 2 Dinge, damit die Menschheit nicht ausstirbt. Wir brauchen immer etwas zu essen und zu trinken und wir müssen uns fortpflanzen. Und das ist elementar. Also das ist elementar fürs Leben. Also wenn das nicht mehr funktioniert und es sieht gerade nicht so gut aus, wenn man sich das betrachtet, wenn wir so weiterleben wie bisher, dann funktioniert das Ganze. Gott sei Dank ist es so, dass viele Menschen inzwischen halt wach geworden sind. Auch durch die Medien. Es wird sehr viel über Ernährung gesprochen. Und insofern besteht Hoffnung. Und die Hoffnung besteht auch für diejenigen, die schon älter sind, wenn sie ihr Leben halt ändern. Und diese Bereitschaft muss da sein. In früheren Zeiten sind die Leute gestorben an Infektionskrankheiten. Das gilt eigentlich so bis ungefähr 1800. Dann kommt die Industrialisierung. Und das ist so der zweite radikale Einschnitt. Auf den ersten gehen wir noch später ein. Es ist der zweite radikale Einschnitt, der unser Leben komplett verändert. Ja. Und seitdem entwickeln wir so etwas wie Zivilisationskrankheiten. Mhm. Dazu gehört eine ganze Menge an verschiedenen Erkrankungen. Und die sind auch von der WHO definiert.
Welche wären das zum Beispiel? Das muss man ein Gefühl dafür haben.
Das sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also die WHO. Die WHO hat das mehrfach für die Weltbevölkerung quasi aufgestellt. Seit 2011 jetzt zählen dazu 4 Erkrankungen. Das sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Diabetes, Krebs und respirative Erkrankungen. Also alles, was mit unserer schlechten Luft zusammenhängt. Dazu kam denn 2017 die neurodegenerativen Erkrankungen, die sind relativ neu. Demenz, so als ich Kind war, also Alzheimer zum Beispiel, das wäre so eine neurodegenerative Erkrankung. Als ich Kind war, war das völlig unbekannt. Mhm, so. Wir hatten zwar einen Nachbarn, der war immer irgendwie, der war gar nicht so alt, aber der zeigte so Symptome, wie man sie heute kennt. Beispielsweise hat er oft sein Haus nicht mehr gefunden, wenn er spazieren war und so. Mhm. Also ich war relativ früh als Kind mit so einer mit so etwas konfrontiert, aber niemand hat das Wort damals in den Mund genommen. Und es war notwendig, dass das geschehen ist, auch von der WHO. Und dann 2023, was niemand mehr geglaubt hat jetzt fachlich von Seiten der Zahnmedizin, kamen dann tatsächlich Karies und Parodontopathien unter diese 7 Haupterkrankungen, unter denen weltweit eben die meisten Menschen leiden. Mhm. Und gerade wenn man jetzt die oralen Erkrankungen nimmt, dann ist es so, dass weltweit über 3 Milliarden Menschen an Karies und Parodontopathien leiden.
Mhm. Welche Rolle spielt eigentlich die Ernährung bei den Krankheiten?
Ja, die Ernährung spielt die Hauptrolle.
Okay.
Also die Ernährung ist elementar für uns, wenn wir gesund bleiben wollen. Mhm. Wir kriegen am Anfang unseres Lebens die Muttermilch, die für uns sehr wichtig ist, immunologisch gesehen und eben, dass wir uns gut entwickeln. Das war eine Zeit lang beispielsweise nicht optimal. In der frühen Neuzeit, als die Kindersterblichkeit besonders groß war und auch eben viele Mütter nicht überlebt haben und dann die Waisen ernährt werden müssen. Und man hat früher versucht, dann als Ersatzmilch für die Muttermilch dann Kuhmilch zu verwenden, damit die Kinder gedeihen, aber das war oft eine Fehlentscheidung, weil die Kuhmilch ist viel zu fett und die Kinder sind dann teilweise auch gestorben, weil sie mit Kuhmilch ernährt wurden. Mhm. Oder es ging ihnen sehr schlecht und viele sind dann auch verstorben. Man ist dann umgestiegen, als man das gemerkt hat, auf Ziegenmilch. Mhm. Die Ziegenmilch ist der Muttermilch am ähnlichsten. Mhm. Und ich kann mich gut erinnern, ich habe auch über Kinderernährung einiges publiziert. Und es gibt in Deutschland eine Liga für die Ziegenmilch. Irgendwie, die wollten mich dann auch gleich als Mitglied haben. Diese Findelhäuser, die es gab, wo die Kinder, die keine Eltern mehr hatten, halt aufgenommen wurden, die hatten tatsächlich auch diese Ziegen selbst im Keller gehalten oder im Stall gehalten und haben dann so ihre Kinder dann irgendwie mit dieser Ziegenmilch durchgekriegt. Ich selbst darf sagen, dass ich, was Milch betrifft, eigentlich nur die Ziege und Schaf präferiere und eigentlich von der Kuhmilch keine Kuhmilch mehr trinke.
Was ist das Schlechte an der Kuhmilch?
Sie steht im Verdacht, also nicht die Kuhmilch an sich, sondern die Milch von eurasischen Kühen, also die in Europa und Asien domestiziert wurden. Mhm. Dass sie Krebs und einige andere wichtige Erkrankungen heute provozieren.
Ah, warum?
Es ist ein extrazellulärer Virus, den wir sozusagen dann mit Milch und dem roten Fleisch dieser Tiere zu uns nehmen. Es gilt nicht für das Schwein, es gilt auch nicht für Schaf und Ziege, aber eben für die Kuh.
Auch für das Fleisch der Kuh. Auch also Rindfleisch per se hat auch diese Wirkung.
Vielleicht eine ganz kurze Geschichte dazu, die das sattelfest macht. Japan und Korea haben früher genügend eigenes Fleisch gehabt. Und haben dann ungefähr in den 1980er Jahren angefangen, europäisches Rindfleisch zu importieren. Mhm. Und die Raten von Darmkrebs, die waren sehr gering, bevor diese Importe kamen. Mhm. Und die sind seitdem eben in die Höhe geschossen. Mhm. Und wenn man jetzt zum Beispiel die Inder nimmt, die gar kein Rindfleisch essen, die haben quasi eine extrem niedrige Darmkrebsrate, die liegt bei 5%. Mhm. Und bei uns jetzt in den westlichen Industrienationen dürfte es um die 50% sein.
Wow. Ja, ja. 50%? Das heißt jeder Zweite?
Jeder Zweite, ja.
Wahnsinn.
Das gut, wir sind heute in der Medizin so weit, wir haben die Vorsorgeuntersuchungen und es ist vieles heilbar. Ja. Aber man muss diese Vorsorgeuntersuchungen natürlich auch wahrnehmen.
Das bedeutet Käse, Milch und das Fleisch
Nein, der Kuh ist nicht ganz so. Also ist, und einer unserer Nobelpreisträger für Immunologie in Heidelberg, leider jetzt vor kurzem verstorben, der hat ja viele Vorträge gehalten, war viel in der Öffentlichkeit. Und er hat immer wieder betont, wenn ihn Menschen angesprochen haben in Vorträgen, wie sie sich schützen können, hat er gesagt, es ist zu spät. Wir sind, wenn wir geboren worden und nicht vom ersten Tag an irgendwie aufgepasst wird, dann haben wir diesen Virus in uns. Also wir können auch mit diesem Virus leben. Nicht jeder stirbt an diesem Virus, aber die Wahrscheinlichkeit ist gegeben. Ja. Okay. Es gibt ja auch Menschen, die rauchen und die niemals an Lungenkrebs erkranken und andere, die niemals in ihrem Leben geraucht haben und eben Lungenkrebs bekommen. Also die Medizin ist nicht so einfach und nicht immer so logisch, ja.
Wenn wir jetzt auf diese Fehlernährungen, wie ich es jetzt mal so nenne, das sind ja, nicht nur diese, sondern es gibt ja verschiedenste Formen. Was sind so die schlechtesten Trends, sagen wir so, der letzten 200 Jahre, wo die Industrialisierung eingesetzt hat, die uns sozusagen gesundheitlich wirklich zu schaffen machen?
Das ist einfach, dass wir keine natürliche Nahrung mehr zu uns nehmen. Mhm. Also früher gab es eigentlich nur den eigenen Garten. Mhm. Also wenn man etwas zu essen haben wollte, musste man etwas anpflanzen. Mhm. Und es gab die Märkte, aber nur in größeren Gemeinden. Mhm. Gab es so Wochenmärkte oder einmal im Monat, da hat man dann auch Dinge tauschen können. Aber ansonsten war es der eigene Garten. Und wir dürfen uns auch nicht vorstellen, dass das in irgendeiner Weise vergleichbar war mit heute. Mhm. Also bis ungefähr um 1800, zu Beginn der Industrialisierung, haben wir im Prinzip Getreide gehabt. Mhm. Von dem Getreide wurde Brot hergestellt. Dann hatten wir Eintöpfe, auch aus dieser Grütze, die man aus dem Getreide gemacht hat. Dann gab es Eintöpfe, Suppen, dicke Suppen und gelegentlich das Ganze dann einfach mit Fleisch aufgefüllt, aber ganz selten. Mhm. Vielleicht einmal die Woche maximal, vielleicht sogar nur einmal im Monat, weil Tiere konnten sich viele auch nicht leisten. Die hatten vielleicht einen Huhn, das sollte aber Eier geben, oder eine Kuh, die sollte Milch geben. Also das war nicht so einfach. Und dann mit der Industrialisierung strömen Zehntausende in die Städte und die mussten ernährt werden. Mhm. Das heißt, man ist sehr schnell auf den Trichter gekommen, dass man dann die Nahrung irgendwie verpacken muss, in Dosen, die wurde dann industriell hergestellt. Und ich habe im März einen Vortrag gehalten und bin auch auf diese Dinge dort eingegangen. Da ging es ums Mikrobiom, auf das kommen wir wahrscheinlich auch noch zum Sprechen. Und da habe ich gezeigt, Chicago zu dieser Zeit im frühen 19. Jahrhundert, riesige Schlachthöfe, quasi mehrere Fußballfelder groß und da waren die Tiere drin. Mhm. Die sind dann quasi getötet worden, kamen aufs Fließband, sind dann quasi rein in die Hallen, wurden dort geschlachtet und dann kamen die in Dosen. Mhm. Und so, das war so der Beginn der Ernährung. Mhm. Und die Menschen hatten auch, sie haben nicht wie wir heute 5 Tage oder 4 Tage Woche, die vielleicht kommt, sondern die haben 7 Tage die Woche gearbeitet. Selbst die Eltern und Kinder mussten schon arbeiten. Ich habe das auch gesehen, selbst wenn ich unterwegs bin, irgendwo in England, Kohlebergwerke, immer Kinder dabei, ja, die auch unter Tage waren, oft auch viele, viele, viele Stunden. Und es war ein hartes Leben, ja. Mhm. Aber es gab auch noch keinen Zucker, der kam dann auch erst. Das ist auch noch eine wichtige etwas, was von unter dem wir heute leiden, weil überall Zucker drin ist, man sieht es aber nicht. Ja? Mhm. Ein Liter Cola, irgendwie 30 Stück Zucker drin oder alles irgendwie versteckt. Ja? Diese Obstsäfte irgendwie, von denen wir nicht kontrollieren können, was da drin ist. Also man muss da sehr vorsichtig sein. Also
ich glaube, bei Obstsäften vergisst man ja auch immer, man glaubt, das ist so gesund, das Ganze. Ja. Aber natürlich ist es Fruchtzucker.
Es ist Fruchtzucker. Es ist Zucker. Zu viel ist, ja. Ein Glas, 2 Gläser am Tag irgendwie, verdünnt mit Wasser, überhaupt kein Problem. Aber wenn ich anfange, 1 oder 2 Liter Fruchtsaft am Tag zu trinken, ruiniere ich meine Leber, ja.
Aber im Prinzip, wenn wir uns jetzt so die Gewohnheit anschauen von zahlreichen Menschen, so eine Plastikflasche von irgendeiner Limo, also kombiniert Zucker mit Plastik ist dann sowieso der Worst Case, oder?
Das ist wirklich.
Nehmen wir das Plastik, indem wir das trinken, auch auf? Löst sich das oder wie kann ich mir das vorstellen als Laie?
Das Problem ist, dass das Plastik inzwischen überall ist. Wir können Wasser kaufen in Glasflaschen. Mhm. Und eine Kollegin von mir hat das kürzlich analysiert und auch schon publiziert. Mhm. Und selbst das Wasser, was dann in die Glasflasche kommt, das ist schon durch Plastik vor.
Und wie kommt der Plastik rein? Durch die Umwelt oder wie?
Das kommt durch die Umwelt. Mhm. Plastik ist überall.
Das haben Sie an der DPU, glaube ich, nicht. Plastikflaschen gibt es an der DPU nicht.
Die gibt es nicht und die gab es auch noch nie.
Okay, cool.
Und ich bin sehr erfreut. Ich fahre sehr viel Bahn. Mhm. Und bin sehr erfreut, dass ich weiß jetzt nicht genau, ob es in Österreich auch schon ist, aber auf jeden Fall die Deutsche Bahn hat komplett umgestellt auf Glasflaschen, ja.
Was wäre jetzt dann genau das Gegenteil? Wir wissen jetzt, was da, glaube ich, massiv falsch läuft. Also gerade dieser übermäßige Fleisch und Wurst und was weiß ich was Konsum. Wenig sozusagen dann Gemüse und wertvolle Stoffe, Urgetreide oder so irgendwas. Ja. Was müssten die Menschen verändern, damit sie praktisch wieder eine gesunde Ernährung zu sich nehmen?
Also die gesündeste Ernährung, die wir jemals zu uns genommen haben, das war in der Zeit als Jäger und Sammler.
Okay,
warum? Das gilt ungefähr bis 12.000 Jahre. Ja. Das Bild, was wir in der Schule bekommen von der Vergangenheit, die so weit zurückgeht, das ist immer fleischbetont. Also das zeigt halt einfach Mammutjagd und so weiter, riesige Tiere, wo man denkt, ja, so viele Menschen gab es ja gar nicht, die dieses Fleisch essen können. Und das ist völlig falsch. Also es gab zwar diese Jagd, es gab auch schon Vorratswirtschaft, nicht so wie heute, haltbar gemacht. Also auch haltbar gemacht, aber ganz anders, geräuchert oder
getrocknet,
ähnlich. Ja. Also auch Kraut wie Sauerkraut und so weiter, fermentiert, das ist ganz wichtig, ist auch heute noch so. Fermentierte Lebensmittel sind wunderbar, also für uns. Da sind Ballaststoffe drin. Mhm. Das ist so eines dieser Hauptprobleme auch. Also in der Zeit als Jäger und Sammler haben wir ungefähr, bestand 80% der Nahrung bestand aus Pflanzen. Ja. Also Pflanzen und Früchte. Ähnlich wie auch unsere frühesten Vorfahren, also die Affen, Regenwald und so weiter. Ja.
Das heißt, unser Körper ist auch auf das konditioniert per se.
Unser Körper ist, also das Patent haben wir darauf. Ja. Mhm. Und das ist das Problem, dass wir wurden dann mit der Neolithisierung ungefähr 12.000 Jahre vor heute, als wir quasi die aneignende Wirtschaftsweise aufgegeben haben und zu einer produzierenden gekommen sind, also Bauern geworden sind, da haben wir das aufgegeben, haben am Anfang auch extrem auf das Getreide gesetzt. Und heute sehen wir, es gibt viele Menschen, die Probleme haben mit Getreide. Mhm. Und es werden immer mehr. Und die Ärzte wundern sich, weil sie halt suboptimal ausgebildet sind, was das betrifft, dass das immer mehr werden. Aber es sind so wenige Generationen. Ja? Mhm. 12.000 Jahre sind für mich 480 Generationen, Generationsdauer 25 Jahre. Und in denen passiert wenig. Mhm. Wir müssen uns vorstellen, die Generationsdauer beim Menschen heute in Deutschland, ich habe jetzt Zahlen von Deutschland, von 20, 23 oder 24 sind 29 Jahre bei der Frau und 33 Jahre beim Mann. Wow. Das heißt, wir geben ja an unsere Kinder unser Genom weiter.
Ja.
Und das kann sich nur verändern durch Mann, Frau, alle 29 oder 33 Jahre. Das heißt, in 100 Jahren, eigentlich sind nur drei Generationen. Mhm. Wenn wir jetzt ein Bakterium nehmen, ja, das verändert sich alle 20 Stunden.
Mhm.
Ja. Und die haben uns vieles voraus. Ja, wir leben ja mit den Bakterien in einer Koevolution. Mhm. Und deshalb ist es so, wir können die nicht ausrotten. Mhm. Der größte Teil von uns besteht aus Bakterien. Wir brauchen die Bakterien, wir brauchen auch die Viren. Mhm. Wir wären gar nicht als Lebewesen da, wenn es keine Viren gäbe.
Mhm.
Das würde aber zu weit führen und ist sehr kompliziert.
Ja, ja.
Aber das ist notwendig. Ja. Und wir dürfen jetzt nicht vergessen, Bakterien gibt es seit 3 Milliarden Jahren.
Mhm.
Den Menschen gibt es seit 3 Millionen Jahren.
Ja, ist gar nichts.
Das ist nichts. Ja. Das sind 12.000 Generationen. Das ist schon mal nicht schlecht. Aber jetzt, als wir Bauern geworden sind, sind 480 Generationen. Und wenn wir die Industrialisierung nehmen und gehen von einer Dauer von 25 Jahren aus, dann sind es gerade 11. Ja. 11 Generationen. Jeder von uns kennt ja fast 4 Generationen. Wenn man die Urgroßmutter noch kennt, sind ja 4 Generationen.
Ja.
Wenn man selbst Kinder hat.
Aber jetzt haben wir in so wenigen Generationen ja eigentlich so viel verpfuscht. Können wir das jetzt in der Zukunft noch in Ordnung bringen? Das macht ja gerade nicht viel Hoffnung. Oder können Sie uns Hoffnung machen?
Die Hoffnung ist tatsächlich die, dass wir im Prinzip es jederzeit selbst in der Hand haben, unser Leben zu ändern.
Mhm.
Ja. Das heißt, es gibt zwar dieses epigenetische Gedächtnis, weshalb auch zum Beispiel Diäten nicht funktionieren.
Mhm.
Es gibt dann immer, wir machen eine Diät, es funktioniert, dann fallen wir in einen alten Trott und dann kommt dieser Jojo-Effekt. Ja. Und der wird gesteuert durch das epigenetische Gedächtnis, was tief in uns drin ist. Und das können wir überlisten.
Wie?
Wir können es überlisten, indem wir unserem Körper eben nicht mehr das anbieten. Dann brauchen wir auch keine Diät mehr. Wir bieten ihm an, das, was wir als Jäger und Sammler gegessen haben. Das heißt, wir erfüllen die Erforderungen des alten Patentes.
Die 80%.
Und das war 80-20.
80-20, ja.
80-20 heißt einmal in der Woche Fleisch.
Aber wenn Sie jetzt zum Beispiel, sagen wir zwischen 5 und 10 Punkte, was sollte jemand sofort umstellen, damit er sich wirklich gesund ernährt, Ihres Erachtens nach? Erstens, zweitens, drittens, fünftens. Also es muss auch keine Wertung sein. Ich möchte nur den
Leuten. Ja, ich bin jetzt mal ganz radikal. Ich bin ganz radikal. Und in Wien hat man auch die Möglichkeit, ich gehe auf den Wochenmarkt.
Ja?
Ich gehe nicht mehr in den Supermarkt.
Nicht plastikverpackt, nicht lange.
Nicht plastikverpackt, nichts. Ich gehe auf den Wochenmarkt. Auf dem Wochenmarkt kriege ich im Prinzip Gemüse. Mhm. Gemüse, was ich dort kaufe, oder auch Obst, hat kein Etikett.
Mhm.
Weil ich sehe, was ich kaufe.
Ja.
Warum gibt es Etiketten auf den Dosen? Das ist Pflicht durch die EU oder andere festgelegt.
Mhm.
Ja, und ich kann als auch als Laie, Ernährungsleihe, kann ich festlegen, was ich esse. Ich nehme mir so eine Dose aus dem Regal und schaue, was da drauf steht.
Mhm.
Wenn das jetzt Tomaten beispielsweise sind und dann steht Tomaten, Wasser, Salz. Dann alles kann gut, ich das noch nehmen. Mhm. Es ist zwar dann immer noch das Problem mit der Konservierung. Das ist das Einzige. Das ist eine Sache mit der Konservierung. Und das Zweite ist, dass das Metall natürlich auch nicht ganz frei ist von Ionen und so weiter, die da abgegeben
werden. Aber das heißt, der erste Rat wäre gleich mal wirklich direkt beim Bauern kaufen.
Direkt beim Bauern kaufen.
Gibt es ja auch in Wien zum Beispiel die Möglichkeit, haben wir das, dass sogar die nach Wien liefern, diese Gemüsekisteln heißt das, die wir da bekommen.
Ja.
Okay.
Ja.
Ja, gleich einmal das und kein verpacktes Zeug dann nehme
ich. Kein verpacktes Zeug.
Ja.
Das Problem bei Bio grundsätzlich, was ich kaufe an Obst und Gemüse, ist, dass ich auch da aufpassen muss.
Okay,
also aufpassen heißt, es kommt aus dem Boden, der Boden ist verunreicht, ist verseucht.
Mhm.
Ja. Der ist durch Jauche, durch alles Mögliche. Das heißt, ich muss immer gründlich waschen.
Mhm.
Ja. Dann
gleich, wie wascht man gründlich? Muss man da einfach nur mit Wasser oder manche empfehlen ja, dass man, weiß ich nicht, mit Essig oder mit Natron
oder
irgend sowas?
Nein.
Reicht ganz normal
mit Wasser. Es reicht. Ja. Zum Beispiel auch, was viele nicht wissen, ich esse alle Grundnahrungsmittel gerne, sowohl Kartoffeln, Reis und auch Pasta. Und beim Reis ist es so, extrem wichtig, das wäre jetzt auch so ein Ratschlag, an den ich an Studenten weitergebe, dass Reis immer gewaschen werden muss, weil Arsen drin ist.
Okay.
Durch die Böden. Ja. Das heißt, man gibt den Reis, den man halt fertigstellen will, den gibt man in ein Sieb, wäscht das gründlich und dann kann man ihn kochen.
Da hat man ja auch immer dann noch, das ist ein bisschen so eine trübe Flüssigkeit, die ist dann irgendwann
einmal weg. Genau. Und das Gleiche gilt für alle Hülsenfrüchte. Auch extrem wichtig, wegen der Ballaststoffe. Alle Hülsenfrüchte kann man nur empfehlen.
Durchschwemmen
alles. Die kann man so toll mit Gemüse zusammen. Ja. Also ich koche ganz viel oft Gemüse und die meinetwegen Linsen extra und dann kippe ich das zusammen und dann es schmeckt wunderbar.
Was wäre noch so ein Tipp, wenn wir gleich beim Trinken vielleicht sind? Was sollten wir eigentlich trinken? Ich sehe ja da in der Früh immer alle mit irgendwelchen Flaschen, mit irgendwelchen Limos und so, möchte jetzt keine Namen nennen.
Ja, das sollte man eigentlich, es ist immerhin schon so, dass die teilweise die Regierung reagiert haben. England zum Beispiel hat eine Zuckersteuer eingeführt.
Okay.
Und es ist tatsächlich so nach 2 Jahren schon Revue, zeitigt es Fortschritte. Also die ersten Zahlen, die neu kommen über Diabetes, die zeigen, dass das, was die Regierung in England quasi verordnet hat, Früchte trägt. Also Zuckersteuer wäre wichtig. Es wird diskutiert, in Deutschland auch, in Österreich bin ich nicht ganz so schlau darüber. Wäre wichtig, ja. Weniger Zucker. Wir haben im Vorgespräch schon kurz erwähnt, Bier trinken, ja. Ich habe bisher ganz gerne ein alkoholfreies Bier getrunken, gerade so im Sommer, wenn es warm ist. Und bin jetzt komplett davon abgekommen, weil einfach viel zu viel Zucker drin ist, ja, was man im normalen Bier in dem Umfang nicht hat. Ja. Also wir müssen wirklich, wir können alle lesen. Und man muss wirklich bei den Dingen, und da ist auch ein Etikett drauf auf der Bierflasche, und man muss einfach schauen, ja, was tue ich.
Das heißt, Fleisch auf jeden Fall reduzieren, so wie früher, einmal die Woche.
Fleisch reduzieren, lieber helles Fleisch als rotes Fleisch.
Helles statt rotes.
Ja, helles statt rotes.
Ist eigentlich, dass Wild das beste Fleisch ist für den Menschen oder ist das eine
Wild,
Sage?
Wild hat wenig Fett, insofern ist es gut für den Menschen. Früher war es eher nachteilig.
Ja, okay.
Hätten die früher so die fetten Schweine gehabt, hätten sie keinen Hunger gelitten. Also wenn man, es gab nicht so viel Wild, die Jagd war immer reglementiert. Also die Jagd war ja eher etwas für den Adel. Ja. Und aber Wildfleisch ist sehr mager. Ja.
Aber das heißt dann.
Das Problem ist nur beim Wildschwein, bei Tieren, die draußen leben, dass sie häufig durch Umweltgifte also Tschernobyl und so weiter, das hat man beim Wild gemerkt, radikal.
Okay. Noch immer?
Noch immer. Ja. Und ich weiß, dass die Jäger berichten, aus Deutschland, unsere Grenze zu Tschechien, da gibt es sehr viel Schwerindustrie. Und da werden sozusagen die Dämpfe, die dort in der Schwerindustrie, die werden dann quasi nach Deutschland rübergeweht, in den Westen. Und das kommt dann irgendwo im Gras an, das wird dann gefressen. Da ist zum Beispiel Fluor drin. Ja. Fluor ist in geringen Dosen sehr gut für uns. Es gibt ja auch Trinkwasserfluoridierung, das härtet auch die Zähne. Aber für die Tiere ist es zu viel Fluor. Die fressen das, ihnen brechen die Zähne ab und selbst die Jungtiere, die können sich dann nicht mehr ernähren, weil ihre Zähne abgebrochen sind und die verenden dann. Also es ist, man muss immer die Dinge, was Ernährung betrifft, man muss sie immer von mehreren Seiten betrachten.
Wenn Sie sagen helles Fleisch, das ist Hühnchen. Truthahn oder
Truthahn,
solche. Aber natürlich auch nicht aus Masttierzüchtung.
Dann eher so Demeter-Qualität. Ich muss halt mehr Geld ausgeben. Aber andererseits spare ich halt auch Geld.
Ja, ich muss nicht
es geht mir besser, es geht mir persönlich besser. Vielleicht ganz kurz dazu eine Geschichte. Die Situation ist inzwischen so, dass die Bio-Nahrung sehr teuer geworden ist. Also ich habe den Vergleich jetzt Deutschland-Österreich. Österreich ist deutlich teurer. Aha. Ich zahle in Deutschland für einen 500 Gramm Joghurt, zahle ich 2 €. In Österreich zahle ich 5 bis 6. Und das ist dann schon das Dreifache. Ja. Und Obst und Gemüse sind auch sehr teuer geworden.
Ja.
Die wenigsten Menschen haben noch die Möglichkeit, einen eigenen Garten zu haben. Da muss ich dann wirklich schauen, dass ich vielleicht Kontakte zu Bauern knüpfe, aufs Land fahre und mich dort bediene. Weil im Handel landen die Äpfel, wo jeder gleich aussieht. Und beim Bauern bekommt man Äpfel, die gehen gar nicht auf den Markt, weil die halt manchmal wurmstichig sind und so weiter. Aber es sind in der Qualität her sind sie auf jeden Fall besser. Deshalb sollte man sich gut überlegen, ob ich etwas kaufe, was wunderschön aussieht, aber was uns nicht so gut tut. Und oft auch aus dem Ausland kommt über viele Kilometer. Oder mir kann niemand erzählen, wenn Himbeeren, die irgendwo aus Brasilien kommen oder irgendein anderes südamerikanisches Land und die hierher kommen und die dann aussehen wie gemalt, dass da nichts drin ist. Also die werden irgendwie so schockgefrostet oder irgendwie, man blickt nicht so wirklich durch, was die Industrie da alles macht. Und es sieht nur manchmal sehr eigenartig aus, was man, wenn man da so den Behälter öffnet. Ich bin mir nicht sicher, ich habe mich auch noch nicht mit allem beschäftigt, aber ich traue der Sache nicht. Also dann lieber halt wirklich aufs Land gehen und mir Obst und Gemüse dort holen.
Wenn wir uns das Thema Fisch noch kurz anschauen.
Ja.
Welchen Fisch darf ich überhaupt noch essen? Wir wissen, die Meere sind verschmutzt mit Plastik. Soll ich, darf ich, kann ich, wie?
Und Fisch, also es ist wichtig, ganz schwierig. Ja? Ich würde persönlich so Fisch aus der Ostsee, die wirklich sehr klein ist und wo Putin so seine Riesentanker da auch unterwegs hat, da würde ich ungern Fisch kaufen. Mhm. Ich war selbst mal im Urlaub in Dänemark, habe mal versucht, da Fisch irgendwie zu kaufen. Da wird gar nicht so viel gegessen direkt vor Ort. Mhm. Es ist sehr schwierig. Ich habe gefragt, wo kann man hier Fisch kaufen? Ja, irgendwo nur im Hafen. Da gab es dann so. Mhm. Ich habe mich gewundert, warum so wenig Fisch da gegessen wird. Aber vermutlich liegt es auch daran, dass einfach man
weiß, dass die Belastungen zu groß sind.
Dass die Belastungen einfach so sind, dass man besser nicht zugreift, ja.
Und wo kann man dann, aus welchem Meer kann man dann noch Fisch kaufen?
Ja, ich würde, also es muss ja gekennzeichnet sein, wo der Fisch herkommt. Also aus dem Eismeer, aus der Arktis kann man wunderbar Fisch kaufen und der ist jetzt nicht besonders teuer. Also ich esse sehr gerne Fisch, den ich mir selbst zubereite und den kaufe ich gefroren, der wird auf dem Schiff quasi schon gefrostet und da ist man irgendwie auf einer guten Seite.
Ja. Was ist mit dem heimischen Fischen?
Ich bin nicht so der Freund von Flussfisch. Ich weiß, in Österreich wird sehr viel gegessen.
Ja. Warum? Weil es nicht schmeckt oder weil es nicht gesund ist?
Ja, also alles, was so gründelt irgendwie am Boden. Die Donau sieht zwar nicht so schlecht aus, aber die Wasserqualität ist sicher nicht so gut wie vor 100 Jahren.
Gut, gibt aber auch Gebirgsbäche in Österreich.
Gebirgsbäche sind auf jeden Fall besser. Ich weiß jetzt auch, dass in Österreich Krabben gezüchtet werden im Bergseen. Okay. Die habe ich auch schon gegessen hier. Und die war ich eigentlich begeistert. Sie schmecken eigentlich nicht viel anders als das, was aus dem Meer kommt.
Okay. Wenn man jetzt diese Ernährung wirklich umstellt, sagen wir ernähren uns jetzt so, wie es eigentlich für unseren Körper perfekt ist. Was habe ich dann eigentlich davon? Was verändert sich?
Es verändert sich einfach mein gesamtes Wohlbefinden. Also ich fühle mich einfach besser. Ich bin leistungsfähiger.
Ja.
Ich habe weniger Allergien, Intoleranzen und so weiter. Ja. Mhm. Also ich bin beispielsweise laktoseintolerant. Das heißt, ich muss entweder Tabletten nehmen oder ich muss es sein lassen mit der Milch, ja. Mhm. Und wenn ich meine Vorträge halte, Milch ist für mich kein natürliches Nahrungsmittel, es zählt nicht dazu. Milch ist zwar ein Proteinlieferant, er war auch wichtig in früheren Zeiten, als man nicht so viele Möglichkeiten hatte mit der Ernährung, aber Milch ist kein natürliches Nahrungsmittel. Dass wir heute Milch überhaupt und die ganzen Folgeprodukte Essen hängt damit zusammen, dass wir Tiere domestiziert haben. Das war von der Evolution nicht vorgesehen. Das heißt, es ist etwas kulturell Geschaffenes. Es ist nicht Kultur. Milch ist ein kulturelles Produkt, kein Naturprodukt. Kinder verlieren die Fähigkeit, Laktose zu verdauen, wenn sie abgestellt sind. Jetzt haben aber sagen wir mal, im Zuge der Neolithisierung, als wir dann anfingen, Tiere zu domestizieren, haben einige sehr viel experimentiert. Die haben in kleinen Mengen eben dann auch Milch getrunken und haben sich an diese Milch adaptiert. Und Milch wird vor allem auf der Nordhalbkugel getrunken, also in den skandinavischen Ländern, in England, in Irland. Meine Frau hat eine irische Großmutter und die kann literweise Milch trinken. Ja, also ich ekle mich vor Milch, also ich kann die Milch nicht trinken. Und je weiter man nach Süden kommt, nach Italien, nach Spanien und so weiter, je weniger wird Milch vertragen. Populationen, die selber Tiere züchten, die vertragen Milch besser. Also es gibt einige Regionen der Welt, in Afrika, in Asien und so weiter, da wird es besser vertragen. So ähnlich wie mit dem Alkohol. In Asien wird kein Alkohol, da fehlen halt die Enzyme, den Alkohol zu spalten. Ja.
Man spricht in diesem Zusammenhang auch immer über das Mikrobiom.
Ja.
Und ganz eines der Hauptthemen unserer Zeit. Wie sehen Sie das?
Ich habe vorhin schon mal kurz angedeutet, dass wir eine Koevolution mit den Bakterien haben. Und diese Koevolution reicht für die Bakterien 3 Milliarden Jahre zurück. Ja. Und wir entwickelten uns also Homo, der Mensch, vor ungefähr 3 Millionen Jahren. Und wir haben uns dann sehr gut arrangiert mit den Bakterien, die wir über die Nahrung bezogen haben und die auch wichtig sind, dass wir gesund leben. Die Menschen sind auch früher nicht an Zivilisationskrankheiten gestorben. Zivilisationskrankheiten haben wir, nachdem wir anfingen, unsere Nahrung halt einfach zu bearbeiten. Ja. Indem wir beispielsweise Getreide schroten oder Feinmehl und damit niedermolekulare Kohlenhydrate produzieren und die nicht gut für uns sind. Ja. Dann fehlen einfach diese Ballaststoffe, die wir brauchen. Ja. Das ist ein Riesenproblem. Und als wir noch als Jäger und Sammler gelebt haben, hatten wir genügend Ballaststoffe. Die Ballaststoffe gehen quasi auch durch den Dünndarm hindurch. Im Dünndarm wird fast alles resorbiert, bis auf die Ballaststoffe. Die gehen dann in den Dickdarm und werden dann im Dickdarm, wenn die entsprechenden Bakterien da sind, werden sie dort verdaut. Und die sind wichtig für uns, dass wir uns wohlfühlen. Wenn das nicht der Fall ist, dann erkranken wir irgendwann, kriegen vielleicht auch Dickdarmkrebs und so weiter. Und das hängt aber alles zusammen. Ja? Also, dass unser Darm so ist, wie er ist, hängt mit dem zusammen, wie unsere Baupläne sind. Ja. Und ein Hund hat einen ganz, ganz kurzen Darm. Warum? Weil er in der Natur nur Fleisch frisst oder mehr oder weniger. Und was er natürlich auch frisst, also ich habe selbst immer Hunde gehabt, die fressen auch Gras. Ja. Das machen sie schon. Und wenn sie jetzt zum Beispiel wild schlagen, ein Löwe, der frisst auch den Mageninhalt, weil dort sind ja Graser, die gefressen werden. Und dieses Grundzeug ist halt wichtig.
Das bedeutet ja eigentlich, dass wir durch die Veränderungen, die wir als Menschen getroffen haben, in unserer Ernährung eigentlich diese Koexistenz gefährden.
Ja, wir waren früher in einer Eubiose, was das Mikrobiom angeht, und jetzt sind wir in einer Dysbiose. Fast jeder von uns, mal mehr oder weniger, je nachdem, wie wir uns gerade ernähren können. Wenn man unterwegs ist, ist es halt schwierig. Ja. Ich war gerade 2 Wochen in Frankreich und da ich mich morgens von Müsli ernähre, Obst und so weiter und Nüssen, war es im Hotel oft ganz schwierig, da ranzukommen. Es gab nur Müsli, was mit viel Zucker und so weiter. Normal ist nämlich nur Müsli zuckerfrei. Also das ist manchmal eben schwierig. Und wenn ich dann aber zurückkomme und wieder in meinen alten Trott falle, wir leben halt nicht so, dass ich kann die Nahrungsmittel ja nicht ununterbrochen mit mir schleppen. Wir sind alle sehr mobil, ja. Und da müssen wir uns halt manchmal anpassen. Aber ich habe jederzeit in meinem Leben die Möglichkeit, weil wir das auch schon kurz thematisiert haben, eben das Ganze auszutricksen, ja. Und eben über gesunde Nahrung und vor allem halt Bewegung auch dann quasi zurückzufallen in einen Zustand, der optimal für uns ist. Ja.
Das heißt, das für das Mikrobiom ist im Prinzip diese ballaststoffreiche Ernährung
essentiell, oder? Ja, die ist generell. Und das wird halt von der Industrie, Ballaststoffe werden quasi entfernt.
Warum? Haben Sie da eine Theorie?
Ich glaube, es ist einfacher. Es könnte auch mit dem Geschmack zusammenhängen. Ich kann leichter experimentieren, weil da überall Zusätze drin sind. Mhm.
Aber es wäre zum Beispiel so eine ballaststoffreiche Ernährung. Wie könnte man das gleich einmal umstellen?
Indem ich einfach mich auf dem Markt bediene und nicht
Gemüse.
Ja, Gemüse esse und dass ich das Obst, was ich esse, halt mit Schale und so weiter. Mhm. Ja. Mhm. Muss das Obst halt gründlich waschen, aber Äpfel, Beeren und so weiter, alles mit Schale.
Und wo sind noch Ballaststoffe drin, außer in Obst und Gemüse? Was kann ich da noch?
Ja, überwiegend dort. Ja.
Also, aber in Linsen auch, oder ist das? Ist
ja, 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 klar, die haben ja Schalen.
Und alles.
Mit Hülsenfrüchten, das ist im Prinzip, also alle Gartengemüse. Mhm. Alle Gartengemüse, ja, ja.
Wie, wenn Sie das an der DPU unterrichten, wie reagieren eigentlich die Studierenden auf das Thema?
Also unsere Studierenden reagieren sehr positiv. Ja. Ich muss allerdings sagen, dass sie auch entweder von zu Hause oder halt auch von der Schule jetzt schon, das sind sehr junge Menschen in der Regel, die sind ja oft erst 18, 20. Und ich sehe es auch, was sie essen. Nachmittags viele kochen. Und bringen das Essen mit.
Okay.
Ja, also wirklich, die kommen mit ihren Glasbehältern, sitzen dort und haben ihre Löffel dabei und so weiter. Mhm. Finde ich sehr, sehr positiv. Es gibt natürlich auch bei uns immer einmal in der Woche so einen Food Truck, der kommt. Ich habe da ein, zweimal gegessen, aber das ist nicht meine Kragenweite. Es ist eben dort schon hochprozessiertes Nahrung, die ich bekomme, weil ich weiß nicht, wie sie hergestellt ist, wo das Fleisch herkommt und so weiter. Am besten ist es immer, wenn man das Tier kennt persönlich, was man isst, auf dem Teller hat. Ja. Mhm. Das ist leider heute nicht mehr möglich. Früher war das so, wir hatten auch Hühner zu Hause. Es hat immer wehgetan, wenn ein Huhn weniger war. Mhm. Oder Kaninchen oder so etwas. Aber ja, es kommt aus dem eigenen Stall irgendwie.
Wenn ich jetzt vielleicht noch zum Abschluss, weil jetzt haben wir viel über diese Lebensmittel, was gut sind, das Huhn, das man kennt und so, und das kennen wir ja nicht mehr. Aber gibt es irgendwo etwas, wo ich mich informieren kann darüber, wo Lebensmittel herkommen oder wie kann ich mich über eine schnelle Art und Weise über ein Lebensmittel informieren?
Also die schnellste Art, sich über ein Lebensmittel zu informieren, ist über den sozusagen den Beipackzettel. Mhm. Also quasi das Etikett auf den Lebensmitteln, die ich kaufe. Ich habe das natürlich nicht. Ich muss dem Bauern, bei dem ich kaufe, auf dem Markt, dem muss ich vertrauen. Mhm. Ich kann den ja auch mal besuchen, weil es wird natürlich auch dort Chemie eingesetzt. Mhm. Ja. Aber wenn ich auf Höfen kaufe, und das kann ich dort auch im Internet erfahren, wie diese Höfe geführt sind, und wir haben heute alle Möglichkeiten, uns über das Internet zu informieren. Dann kann ich mir sozusagen den Bauern aussuchen, bei dem ich gerne kaufe. Und ich weiß zum Beispiel, wenn ein Weinbauer quasi umstellt auf Bioweine, dann muss er quasi 5 Jahre lang, kann er den Wein noch nicht als Biowein.
Mhm, weil es noch in der Erde ist sozusagen, oder?
Ja, ja. Oder das Ganze. Ja, das muss eben langsam umgestellt werden. Mhm. Und ich denke, Produzenten, die viele Jahre hinter sich haben, so Demeter-Höfe und so weiter, da kann ich schon großes Vertrauen haben. Mhm. Die hätten auch einiges zu verlieren, wenn da rauskommt so etwas wie Weinfuscherei oder so, was immer wieder mal aufgetreten ist. Aber wir haben schon lange nichts mehr gehört. Ich glaube, es war in den 80er Jahren, 90er Jahren, war es schlimmer, als es jetzt ist. Also jeder passt schon irgendwie auf. Aber ansonsten, diejenigen, die darauf angewiesen sind, weil sie auch nicht so viel Geld haben, sich Nahrung im Supermarkt zu kaufen, die haben die Möglichkeit. Es sollte möglichst wenig auf dem Beipackzettel stehen, also auf dem Etikett stehen.
Weniger ist mehr.
Mhm. Ja. Es sollte das Produkt drin sein, was ich da kaufe, Boden, Linsen, sonst was, und sonst wenig mehr. Sobald dann irgendetwas mit chemischen Formeln und so weiter auftaucht, dann sollte ich lieber die Finger weglassen und sollte das Ganze dann auf dem Markt kaufen. Mhm. Da das eine finanzielle Frage ist, vielleicht ganz zum Schluss, die gesunde Nahrungsmittel sind in Amerika besonders teuer. Mhm. Und da hat jetzt die Rockefeller Foundation, die hat reagiert und lässt jetzt, die sponsert das mit vielen Millionen und lässt jetzt Ärzte quasi gesunde Ernährung auf Rezept verschreiben. Aha. Für Leute, die sich das nicht leisten können.
Toll.
Ja, das war sehr überraschend, das irgendwie zu lesen.
Was wären eigentlich jetzt ganz zum Abschluss noch 5 Lebensmittel, die Sie sofort streichen würden, die Sie aber immer bei Menschen sehen, die Sie haben?
Ja, diese Wurst, die man kauft, die ist hochprozessiert, man weiß nicht, was drin ist. Mhm. Also beim Schinken wäre ich schon vorsichtig. Also wenn ich Wurst esse, würde ich eher Schinken essen, weil das sieht man auch, da ist nichts drin, das ist nur der Schinken, der ist dann geräuchert oder sonst wie. Also das könnte man lassen. Also Wurst würde ich streichen. Ich würde nichts mehr in Dosen kaufen. Mhm. Wenn schon, dann im Glas eher.
Mhm. Also Glas. Auch nicht in Plastikflaschen?
Mhm. Plastikflaschen wäre etwas. Und dann würde ich auch versuchen, nach den Jahreszeiten zu leben. Mhm. Also was die...
Also keine was Himbeeren?
Gemüse, ja, was das was Gemüse und so weiter. Ja, genau, weil da weiß ich ganz genau, dass die nicht aus der Nähe kommen.
Sieht sich nicht aus, ja. Schmeckt auch noch nicht.
Genau, und dann, was sollten wir noch lassen? Ich dreh das jetzt gerade mal um. Ich würde sagen, wenn wir verbieten, haben wir ein Riesenproblem. Mhm. Das hat man früher gemacht. Man hat so diese Ernährungspyramide. Mhm. Und da war immer unten, was ich alles essen darf. Und oben war das, was ich nicht essen darf.
Ja, das war
inzwischen ist es so, bei der Pyramide oben ist Schokolade, Bonbons und so weiter, die sind oben, aber sie sind nicht mehr verboten. Mhm. Sie sind nur reduziert. Mhm. Das heißt, ich muss mich in den Dingen, die mir früher ganz verboten waren oder die mir nicht gut tun, muss ich mich einschränken. Ich würde es eher so sehen. Weil wir erreichen dann mehr, als wenn wir etwas verbieten.
Mhm. Lieber Professor Alt, vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Vielen Dank.
Gerne.
Und Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke ich fürs Dabeisein und freue mich auf Sie beim nächsten DPU-Podcast.